Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Mettel und Bautzus. Guten Tag. Ja, Lars Sebastian. Es ist Freitagmorgen, hier in München scheint die Sonne und trotzdem, ja, gehe ich mal davon aus, dass wir alle eher ein bisschen griesgrämiger Stimmung sind. Sebastian wahrscheinlich, weil selber gerade 12% hinten ist und Lars und ich, weil der Zeitpunkt der Aufnahme jetzt ungünstig fällt mit dem Halbfinale Alcaraz gegen Zverev, gerade 5. Satz, 5-5. Ja, und wir müssen hier aufnehmen. Das ist ein hartes Leben haben wir. Nein, Spaß beiseite. Alles okay bei euch? Wie war eure Woche?
Sehr gut. Also griesgrämig kann ich überhaupt nicht sagen. Das, was bei Silber ja aktuell passiert, und wir werden es ja gleich noch vertiefen, das war ja absehbar. Also wir wussten nicht, wann es kommt, aber dass es heftig kommt, das war klar. Mich stört das, also ihr merkt es an meiner Stimme, ich bin bester Laune und meine Woche war auch gut. Ich mache heute den 5. Tag Heilfasten, das heißt, ui. Energie ohne Ende und ich nehme es trotzdem mit euch auf, obwohl ich nichts gegessen habe seit 5 Tagen.
Du hast nichts gegessen seit 5 Tagen?
Heilfasten, ja. Also Tee, ein bisschen Saft und Brühe, aber ich sag mal so 200 Kalorien am Tag und das war's.
Okay, wow, Respekt. Also da musst du mich nachher nochmal ein bisschen drüber aufklären, über das Heilfasten. Lars, gerne. Du fastest auch oder?
Nee, ich faste nicht. Böse Stimmen behaupten, wenn ich das mache, dann wird das mein Ende. So viel Substanz habe ich nicht. Aber die allein schon, mich nerven schon Leute, die das öffentlich machen, um anderen damit irgendwie ein schlechtes Gewissen zu bereiten. Ja, gerade mal eine Woche, jetzt hat er 5 Tage lang nicht gesoffen. Glückwunsch, Glückwunsch.
Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, nicht gegessen.
Schön. Aber Juke-Diät.
Ich halte es
lass
wie die
mir
Mönche
mal die Kirche im Dorf.
Wisst ihr, früher die Mönche, da kommt ja auch das Starkbier her dann. Dass du was an Substanz hast.
Stimmt.
Sie sind schon so Experten.
Ja, okay. Aber ich nehme da mit, Lars, dir geht's eigentlich ganz gut, außer dass Zverev jetzt gerade seinen Break vorne wieder aufgegeben hat gegen Alcaraz. Ja, egal. Wir halten hier einfach mal so die Tablets nebenbei offen. Aber wir werden uns trotzdem auf unser Gespräch hier auch konzentrieren. Denn wir sprechen über die unsichtbare Geldvernichtung, die uns möglicherweise einiges an Rendite kostet. Natürlich sprechen wir über Gold und in dem Zuge natürlich auch über Silber. Und da muss ich sagen, ich habe verkauft. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Wir haben eine abgestürzte Buffett-Aktie im Gepäck mit der Frage, jetzt kaufen. Ich bin ja in ASML investiert, Kollege Hell auch. Und ja, die ASML, was soll man da sagen, die ist halt unglaublich gerannt in der letzten Zeit, hat sich bei mir zumindest fast verdoppelt. Und da ist jetzt die Frage, sollte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen was rausnehmen und verkaufen? Eine Hörerfrage von Ute hat uns erreicht. Liebe Grüße an dich, Ute. Ist Intuit nach dem Absturz jetzt ein Kauf, fragt sie. Lars warnt vor einem sehr großen Fehler, -30% in 3 Stunden. Ja, wie man das vermeiden kann, das wird er uns nachher verraten. Und natürlich updaten wir euch mit den größten Überraschungen aus der laufenden Berichtssaison. Hörerfragen, www.bei-de-dip.de. Da kommt ihr auf eine Homepage, da seht ihr eine wunderbare App, wo mittlerweile 44.000 Menschen drin sind. Jeden Tag hochwertigen Finanzcontent, den es nur dort gibt, exklusiv genießen. Übrigens gibt es da auch jede Woche noch einen Exklusiv-Podcast, jeden Mittwochmorgen um 6 Uhr. Stellt einer von uns dreien da ein Thema ein und holt euch da ab, was da gerade los ist. Das war jetzt ein bisschen ungelenk, aber ihr werdet sehen, wenn ihr die App downloadet, einfach gratis und wenn es euch nicht taugt, ja mei, dann einfach wieder runterschmeißen, kostet ja nichts. Und jetzt würde ich sagen, Thema Nummer 1, die unsichtbare Geldvernichtung, da könnte man ja möglicherweise an Inflation denken, das ist hier aber nicht gemeint. Sebastian, worüber reden wir jetzt?
Wir reden über den Dollar und damit, wenn wir natürlich mehr Anlauf auf das Thema nehmen, auch wieder über die Fed, über Donald Trump, über verschiedene Aussagen, die getätigt wurden. Aber Anleger, die gerade in den USA investiert sind, die merken es natürlich, dass durch die Dollarschwäche, das heißt Euro, US-Dollar in dieser Woche über 1,20 schon zwischenzeitlich gewesen, das drückt natürlich auf die Renditen bei uns im Euroland. Und interessanterweise, Donald Trump hat es natürlich nicht besser gemacht, als er gesagt hat, der Dollar, ich glaube, er hat so, ich versuche mal frei zu zitieren, aber er hat so gesagt, der Dollar, das ist wie ein Jojo, der geht mal rauf, mal runter. Aber er findet es ja gut, wenn der Dollar schwächer wird, weil, und das stimmt natürlich, dann entsprechend mehr Auslandsnachfrage in den USA vorherrscht. Das ist gut für die USA. Aber es ist natürlich schlecht für Investoren, die ihr Geld in den USA investiert haben oder geparkt haben, weil es natürlich in Lokalwährung, also beispielsweise umgerechnet in den Euro, weniger wert ist. Und ja, das ist eigentlich das Thema, worüber wir heute sprechen sollten, ob das ein Trend ist, der hier begonnen hat, ein langfristiger Trend, oder ob da Besserung drohen könnte.
Lars, was meinst du?
Also, was heißt unsichtbare Geldvernichtung ist es, weil sich vielleicht einige fragen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat relativ wenig, hat lange als Arzt gearbeitet, ist und hat seinen, na sagen wir mal Berater, lassen wir jetzt mal die Firma weg. Ich war es nicht in dem Fall. Hat gefragt, warum habe ich denn im letzten Jahr so eine schlechte Rendite gemacht und war auch, ist ansonsten börseninteressiert und hat natürlich mitbekommen, dass die Indizes deutlich gestiegen sind und seine Produkte aber eben nicht. Und da habe ich gesagt, zum Teil könnte es an den Produkten liegen, aber es könnte eben auch daran liegen, dass es einfach so dollardominiert ist in den allermeisten Depots und womit auf 10-Jahres-Sicht mit Recht. Und das ist genau das, was man überdenken muss. Und immer diese, also wir haben ja so eine Mean Reversion im Kopf. Das wird alles wieder wie vorher. Und das muss man zumindest sich mal genau überlegen, ob das zwangsläufig so ist. Wenn sich also alles wieder normalisiert, dann könnte man natürlich auch sagen, naja, okay, dann ist der Euro gegenüber dem Dollar halt mal stärker. Dementsprechend verzichte ich auf Rendite. Aber die US-Unternehmen verdienen ja in Dollar, deswegen werden sie auch letztlich durch einen schwachen Dollar dann auch mehr verdienen und dann gleicht sich das langfristig wieder aus. Und meine These hat sich letztlich nicht geändert, allerdings schon länger. Wer mit zu 80% oder 90% in Dollaranlagen ist, und bei den meisten sind das dann wohl Aktien oder der MSCI World, egal wie er strukturiert ist, ob nun im Komma-Style mehr in Nebenwerten oder in der Zusammenstellung, wie der MSCI World im Original aussieht. Es ist alles extrem dollarlastig. Und mir persönlich wäre das zu spekulativ, so sehr im Dollarraum investiert zu sein. Deswegen, bei mir sind es im langfristigen Portfolio 50%. Weniger wird es auch nicht. Ansonsten kann ich viele Firmen nicht mehr kaufen, die nun mal nachweislich die besten der Welt sind. Aber wer hier einen Anteil von 80% oder 90% wählt, der hat ein deutlich schlechteres Jahr, zumindest das Jahr 2025 erlebt und auch einen schwächeren Jahresauftakt. Und der muss für sich entscheiden, ob er sagt, das löppt sich Ernst Tom Golden wieder zurecht, es wird alles wieder wie früher oder hier verändert sich was.
Im Komma-Style, das muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, du meinst da Gerd Komma und der hat ja einen ETF, der explizit die USA ein bisschen stärker untergewichtet und dafür aber andere Faktoren wie zum Beispiel Small Caps auch ein bisschen übergewichtet. Also nur, um das jetzt nochmal ganz kurz mit einzuordnen. Also ja, wir haben ja im letzten Jahr um die 15% Rendite quasi verpasst mit unseren US-Aktien, weil unsere Aktien in unseren Depots, auch wenn es US-Werte sind, die werden ja in Euro ausgewiesen. Und da wirkt sich diese Entwicklung, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet, halt negativ aus. Und jetzt ist halt die Frage, also haben wir es denn jetzt, auch im Jahr 2026, mit einer Bewegung höchstwahrscheinlich Euro-US-Dollar in der Gestalt zu tun, dass wir nochmal mit so einem gewaltigen Drawdown, also aus Dollar-Sicht jetzt gesprochen, rechnen müssen, also dass wir irgendwann tatsächlich bei 1,30, 1,35 oder so sind? Oder ist das jetzt einfach nur, war 2025 ein Ausnahmejahr, wo jetzt einmalig eine große Bewegung stattgefunden hat und jetzt haben wir es vielleicht mit der normalen Schwankungsbreite zu tun? Was glaubt ihr?
Also ich würde sagen, wir haben einen Trendwechsel innerhalb von Euro-US-Dollar. Also wenn du die Charts mal anschaust, dann sind solche Devisenzyklen von längerer Dauer. Das heißt, die gehen über viele Jahre. Und ich sage, wir sind jetzt in einem Zyklus, wo wir tendenziell einen schwächeren Dollar haben und einen wieder stärkeren Euro. Vor allem auch, weil die US-Administration, und ich gehe davon aus, dass sich das nach Trump nicht unbedingt ändern wird, weil man da einfach versucht, wieder Industrie in den USA anzusiedeln. Und die USA haben ja die Bürde der Leitwährung, des Dollars. Das heißt, wenn du die Leitwährung global stellst, hast du immer eine chronisch überbewertete Währung, weil alle Welt deine Währung will. Das ist natürlich gut, weil du dadurch Dominanz hast. Du hast dadurch Macht. Du kannst günstig im Ausland einkaufen. Das bedingt aber dann wieder, dass du entsprechend auch ein Handelsbilanzdefizit hast. Und das bedingt auch das, was wir gesehen haben, dass deine ganze Industrie gerade im Mittleren Westen einfach drauf geht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die USA jetzt tendenziell eher einen schwächeren Dollar wieder bevorzugen und wir einen stärkeren Euro sehen werden. Aber das muss per se nicht unbedingt negativ sein, sondern wenn ich natürlich jetzt einen stärkeren Euro habe, muss man auf der anderen Seite sagen, kann ich auch mehr Dollar in USA ausgeben als Urlauber oder auch als Investor. Das heißt, ich kann mehr Aktien kaufen und auch US-Unternehmen, Lars hat schon angerissen, die beispielsweise Geschäft in Europa machen und dann den Euro repatriieren, also in die USA überführen, bekommen mehr Dollar und können entsprechend auch mehr Dividende bezahlen. Also das wird jetzt nicht alles ausgleichen, was wir an Verlust haben, aber es muss jetzt nicht unbedingt nur negativ gesehen werden. Man muss halt damit einfach leben oder absichern. Das können wir gerne noch diskutieren gleich.
Mhm. Aber trotzdem, ich meine, ist das nicht ein Warnsignal? In den USA haben wir ein viel, viel höheres Zinsniveau und trotzdem strebt die Welt irgendwie raus aus dem Dollar gerade in der Tendenz. Was steckt dahinter? Ist das jetzt die Angst vor dem Shutdown, der möglicherweise ja jetzt auch Ende Januar nochmal mit anstehen könnte? Also, dass wieder die Regierungsgeschäfte, die Behörden stillgelegt werden und dann wieder eine große Zitterpartie entsteht?
Also mit dem Shutdown, glaube ich, hat das wenig zu tun. Ich habe das Letzte, was ich eben noch an News bekommen habe, ist auch, dass man wohl eine Einigung gefunden hat. Das wisst ihr, die ihr jetzt zuhört, dann genauer. Aber das habe ich jetzt nur noch mal kurz vor unserer Aufnahme gesehen. Das scheint den Markt vorher auch nicht belastet zu haben, denn er hat auch keinen großen Freudenhüpfer nach oben gemacht jetzt nach dieser Nachricht. Ich glaube einfach, dass man sagen muss, dass es aus vielerlei Gründen diese Dollar-Dominanz nachlässt. Man muss das aber auch nicht dramatisieren. Der Euro wird gegenüber dem Dollar jetzt nicht in 2 Jahren bei 1,70 stehen. Aber dass er vielleicht bei 1,30 steht oder bei 1,35, das halte ich für möglich. Und das hängt natürlich nicht nur mit den USA zusammen und dem eingeschlagenen Weg der USA, der ja nicht in Stein gemeißelt sein muss. Es kann ja durchaus sein, dass es in Zukunft mal wieder, vermutlich nicht unter der Magerbewegung, aber noch werden da ja freie Wahlen abgehalten, dass sich das vielleicht auch mal alles wieder ein bisschen moderater darstellt. Ich glaube aber, dass der Weg vorgezeichnet ist, dass die Dollar-Dominanz dennoch schwächer wird. Einfach deshalb, weil sehr viele andere große Wirtschaftsräume, mittlerweile auch Europa, wissen, wir müssen uns da auf uns selbst konzentrieren. Wir werden wieder gegenüber, also die Märkte werden insgesamt wieder abgeschotteter. Und der Dollar hat ja wie kein anderer von der Globalisierung profitiert und von einer zumindest teilweise Rückabwicklung wird ihn das dementsprechend auch schwächen. Aber meines Erachtens, da gebe ich Sebastian recht, eben auch nicht in einem dramatischen Re-Rating. Dann steht halt, ist der Dollar halt mal ein bisschen schwächer. Das ist nichts, worauf man hin jetzt sein komplettes Depot umbauen muss.
Lars, darf ich dich nochmal ganz kurz zu kurzfristigen Preismarken fragen? Also gibt es da irgendwelche Level, auf die du aktuell schauen würdest, die zumindest aus preisanalytischer Sicht markant sind?
Also wir haben jetzt, das war ganz wichtig, die 1,18 überschritten. Und man kann so ganz grob sagen, solange wir oberhalb von 1,16 handeln, ist dieser Aufwärtstrend intakt. Und das nächste Ziel auf der Oberseite sind 1,25 und oberhalb von 1,25 wären es etwa 1,40. Sowas passiert aber in so einer großen, dem größten Währungspaar überhaupt, dann in der Regel nicht von Tagen und Wochen, sondern das ist eine längerfristige Bewegung. Aber die Tendenz ist klar aufwärts gerichtet.
Sebastian, du wolltest, ich habe dich gerade eben unterbrochen.
Alles gut. Das hat ja thematisch gut gepasst. Ich wollte nur noch eine Lanze für den Dollar brechen, weil es gibt ja oft den Trugschluss, dass man sagt, der Dollar wird schwächer und jetzt gehen die USA unter und der Dollar verliert an Dominanz. Also wenn man mal die Statistiken anguckt, was der Dollaranteil im globalen Handel ist mit 80%, ja, da gibt es ganz kleine Veränderungen, aber auf einem niedrigen Niveau. Also wir sehen, wie der Dollar abnimmt, aber nicht dramatisch. Und wir sehen auch bei den Reservewährungen der Zentralbanken, wie der Dollar weniger Dominanz hat, aber immer noch mit weitem, weitem Abstand vor dem Euro immer noch die dominierende Währung und Reservewährung ist. Das heißt, da geht es zwar zurück, aber das sind Prozesse, die über Jahre, teilweise Jahrzehnte sich zeigen. Und deswegen kann man da jetzt in meinen Augen nicht rausschließen, dass man sagt, schwacher Dollar ist gleich USA, geht Vertrauen verloren. Nur ein Beispiel. Ich habe 2009 ein Jahr in den USA studiert. Damals war der Dollar bei um die 1,45, 1,50. Also das war für mich als Student natürlich Gold, weil ich richtig groß an Kaufkraft dazu gewonnen habe. Aber auch da war kein Untergang der USA. Und dann haben wir ja gesehen, wie wir von 1,55 oder 1,45, 1,50 runter sind, teilweise auf Parität und jetzt halt wieder nach oben. Also das sind einfach längere Zyklen am Devisenmarkt, die immer wieder auftreten, mit denen wir als Investoren uns halt arrangieren müssen.
Und zu der Absicherungsgeschichte, die du ja eben auch schon mit reingebracht hast, Sebastian, würdest du es machen? Ist das nicht eigentlich viel zu teuer im Aktienbereich?
Ja, also als langfristiger Anleger, ich sichere gar nichts ab. Ich finde, die Absicherungen kosten zu viel Geld. Man muss halt, wenn man langfristig unterwegs ist und dann in eine Zone reinkommt, oder sagen wir mal in eine Phase reinkommt, wo man verkaufen muss, weil man divestieren muss, weil man das Geld beispielsweise braucht und der Dollar steht ungünstig für einen, dann kommt genau das, was Lars gesagt hat, ins Spiel, weil wenn man dann auch wieder über Währungen diversifiziert ist, dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt Dollar rausnehme, dann mache ich ein schlechtes Geschäft. Ich nehme vielleicht mal andere Währungen raus, die einfach besser stehen zum Euro und dann wieder Dollar raus, beispielsweise wenn der Dollar wieder stärker ist und ich dadurch entsprechend profitieren kann. Aber wenn ich jetzt 20, 30, 40 Jahre absichere oder auch wenn ich einen ETF nehme, der hedged ist, also abgesichert, der kostet eine Menge Geld und diese Hedging-Kosten, die kann der Emittent ex ante, also jetzt noch gar nicht wissen, was er bezahlen wird. Das heißt, wenn man da oft mal US-Produkte anguckt, wie die gelaufen sind ohne Hedging und mit, dann sind teilweise oftmals die gesicherten Produkte deutlich ins Hintertreffen geraten. Also taktisch kann man das machen, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mal einen USA-ETF für 3-4 Monate, ich möchte kein Währungsrisiko drin haben, ich möchte rein auf irgendeinen Sektor setzen, ja, dann sind die Kosten vertretbar, aber nicht auf 10, 20, 30 Jahre. Also da lieber diversifizieren und andere Währungen reinpacken.
Sehe ich ja genauso. Also wir haben im aktiven Portfolio bei den Renditespezialisten eine Position drin, sind jetzt 7% im Minus, waren auch schon im Minus, aber deshalb, weil in diesem aktiven Portfolio sind aktuell eben amerikanische Werte einige und Rohstoff und so weiter, weil man diversifiziert ja nicht. Dieser Gedanke ist ja nicht notwendig, wenn du für einige Wochen in einer drin bist. Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist ja ein ganz anderes Portfolio-Management, wenn man so will. Und deswegen kann man das dann, wenn man solche preislichen Signale sieht und wenn man weiß, wie man sie zu deuten hat, kann man das durchaus umsetzen. Aber klar ist, auch dort gibt es dann eine Marke, wo man wieder raus ist. Das wäre halt in diesem Fall gewesen, wenn wir unter 1,16,5 abgerutscht wären, weil du eben kein Dauerhedge haben willst. Das macht überhaupt keinen Sinn, weder langfristig noch kurzfristig. Und du brauchst dann natürlich, ein Hedge macht auch nur Sinn, wenn du damit was verdient hast, brauchst dann natürlich auch ein klares Ziel. Sprich, du nimmst dann auch Gewinne mit, sonst hat es nämlich auch keinen Sinn. Das gibt dir dann nur das Gefühl, ja, ich bin irgendwie ein bisschen abgesichert. Und ja.
That's it. Das Einzige, wo es Sinn macht, ist im Anleihenbereich. Da sollte man sich einzelne Währungen absichern. Da geht das auch ein bisschen leichter. Dann verdienst du zwar nur noch quasi das Zinsniveau aus deiner Ursprungswährung, wenn du absicherst, weil der Renditeunterschied oder der Zinsunterschied, das sind genau diese Hedging-Kosten. Aber im Aktienbereich ist das wirklich auch viel zu teuer. Da habe ich übrigens auch schon Videos mit dem besagten Gerd Kommer bei mir auf meinem YouTube-Kanal drüber gemacht. Und jetzt lass uns mal dieses Thema hier verlassen. Jetzt lass uns mal die Gold- und Silberanleger nicht weiter auf die Folter spannen. Sebastian, eigentlich habe ich das Thema mitgebracht, aber ich übergebe an dieser Stelle einfach mal erstmal an dich beziehungsweise an euch. Wir haben jetzt gerade die Situation real-time, dass Gold 6,85% hinten ist, jetzt gerade bei $5,060 notiert. Und Silber ist gerade 11,4% hinten notiert, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme bei $104,15. Wir kommen von um die $120. Platin hat es auch zerlegt, 12% hinten. Und ja, was findet da statt? Ist das besorgniserregend? Vielleicht kannst du uns erstmal als Edelmetall-Experte deine Einschätzung geben.
Gerne. Also besorgniserregend finde ich das gar nicht. Also wer hier unserem Podcast bei The Dip folgt, wer es nicht getan hat, tut das mal auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen oder auf YouTube gerne. Wir hatten das Thema ja öfter thematisiert und Lars und ich sind ja der gleichen Meinung. Wir hatten bei Silber massive Fahnenstangen gesehen. Wir hatten auch, finde ich, in den letzten 2 Wochen bei Gold immer steilere Anstiege gesehen, was auch immer fahnenstangenartiger wurde. Ich hatte am Donnerstagnachmittag noch mein Video aufgenommen. Das geht jetzt am Sonntag online, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie weit geht die Rallye? Und man konnte es bei einer Fahnenstange nicht absehen. Es hätte auch sein können, wir gehen auf 6,065. Oder es hätte genauso, wie es jetzt passiert, auch jetzt passieren können. Was wir auch gesehen haben, die Woche eine erhöhte Volatilität, die man oft bei Top-Bildungen sieht. Aber ich persönlich, ich sehe das überhaupt nicht als besorgniserregend. Also ich spreche jetzt mal aus der Brille. Wir können dann auf den taktischen Anleger noch kommen, auch mit deiner Position, Timo. Aber langfristig, das ist eine gute Marktbereinigung. Also das, was wir gesehen haben, auch an euphorischer Stimmung, an KI-Videos, die dieses Narrativ gerade bei Silber befeuern, an Falschinformationen, die im Markt herumgeistern, da wurde am Ende nur noch befeuert, in meinen Augen eine Privatanleger-Rallye. Und ja, natürlich, als jemand, der viel in Gold und Silber investiert hat, freut es mich natürlich, wenn die Preise steigen. Aber das, was wir aktuell sehen, da muss man als vernünftiger Mensch wissen, das endet auch wieder in der Korrektur. Und wenn jetzt eine kommt, auch gerne eine umfangreichere, 20%, 30%, 40%. Ich hatte im Video gesagt, sogar in Extremfallen, wenn wir die 70er dort replizieren, dann bis zu 50%, dann ist das einfach gesund für den Markt. Heißt nicht, dass ich negativ gestimmt bin, aber jetzt mal eine Luft rauslassen aus diesem Druckkessel, das wir aktuell sehen und dieser extreme Euphorie, wo teilweise alles außer Rand und Band ist und die Fundamentaldaten auch komplett ignoriert werden und die Stimmung immer aggressiver wurde. Da finde ich es, ich finde das gut, dass der Markt sich wieder beruhigt und dass wir dann auf einem soliden neuen Niveau wieder aufbauen können für den nächsten Run nach oben.
Lars, auf welche Falschinformationen oder falsche Einschätzungen referenziert da Sebastian? Also bei den Privatanlegern, bei den Kommentatoren?
Vielleicht, wir haben, also man muss dazu sagen, du hast ja heute im Laufe des Tages was zu Silber geschrieben und hast das Wort Absturz benutzt. Ich meine, wir sind jetzt 18% vom Top. Ich finde, das kann man dann sagen. Für andere ist ein Absturz ab 23,4%. Aber wie viele sich an dem Wort aufhängen und sagen, das ist gar kein Absturz und das ist ganz normal. Das ist einfach, das ist ein, Nervosität ist ein Anzeichen dafür, dass sich vielleicht dann auch mal eine Rallye, und sei es nur vorübergehend, ins Gegenteil verkehrt. Und nochmal 18% vom Top stand jetzt. Silber bei fast $100 und wir standen gestern im Hoch bei $122, dann nenn es halt nicht Absturz, dann nenn es halt Korrektur. Aber das ist, entweder sind deine Positionsgrößen zu umfangreich oder du bist zu spät eingestiegen. Das ist meistens der Grund, wenn dich etwas nervös macht, wenn jemand eine gegensätzliche Meinung vertritt. Und das, wo es Sebastian vielleicht drauf referenziert war, dass mein Kommentar dann noch war, dass die, ich meine dann, ich glaube, die, in den ersten 5 Kommentaren waren 2, die gesagt haben, ja, Shanghai-Silber, das ist das physische Silber. Wenn das nicht, wenn das fällt, was es natürlich gerade auch tut, erst dann fällt Silber wirklich, weil wir haben so eine massive physische Knappheit. Und die Erklärung dafür, dass Shanghai-Silber übrigens immer teurer ist als unser Silber, ja, Shanghai ist physisches Silber, für den Retailer. Der bezahlt nämlich in Shanghai die 13% Mehrwertsteuer. Bei uns müssen wir, wenn wir Münzen kaufen, 19% zahlen. Und an der Börse in Shanghai ist für den Retailer, den Privatanleger, 13% Mehrwertsteuer mit drin im Preis. So, und manchmal merkt man das weniger, denn institutionelle Anleger, die haben 3 Kategorien von Anlegern an der Börse Shanghai. Und die Industriellen zahlen entweder die Hälfte oder gar nichts, weil sie sich die Mehrwertsteuer wiederholen können. Und wenn die den Markt dominieren, ist der Aufschlag geringer. Und der Aufschlag wird immer größer, je mehr Retailer reinkommen, die eben die 13% zahlen. So, und guess what? Wenn der Aufschlag 13% und größer ist, dann dominieren die Retailer. Und ich habe nichts gegen Privatanleger, aber es sind eben oft nicht die Ersten meiner Rallye. Und das ist genau der Grund. Das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt kein physisches Material gibt. Also ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir haben keine ganz großen und fürchterliche Backwardation zwischen den Futures und zwischen dem Spotpreis. Das würde man sehen, wenn Stress im Markt ist. Silber kann ja gerne weiter steigen, aber meine Güte, Fahnenstangen werden abverkauft. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt.
Sebastian, das ist schon richtig eingeordnet von Lars. Ne?
Ganz also, genau. Ich wollte Lars noch eine Vorlage geben, weil ich habe seinen Kommentar gesehen. Das ist ja das, was schon lange herumgeistert, genau dieses Shanghai Premium. Interessanterweise auch, bei Silber wurde immer nach Shanghai geguckt, weil da die Preise höher waren. Bei Gold war aber dann irgendwann ein Abschlag, dann hat man so wieder in die USA geguckt. Also da war auch so, ich suche mir mal raus, wo der Preis höher ist und nehme das als Erklärung. Und ich kann das gut verstehen, wenn jemand erst bei $80 oder $90 eingestiegen ist. Aber da muss man sich halt überlegen, wenn ich so spät einsteige, dann muss ich auch sagen, okay, ich bin langfristig angetreten, das ist mir komplett wurscht und ich muss die Volatilität aussitzen. Oder ich habe halt auch wieder irgendwo ein Exit, wo ich rausgehe. Also wie gesagt, ich fände es gut und marktbereinigend, wenn wir bei Silber jetzt endlich mal eine Korrektur sehen.
Aber Sebastian, seien wir mal ganz ehrlich, wir alle drei schauen da ja auch schon ein bisschen länger drauf. Warum hast du dich denn bei $90 dann entschieden, na jetzt kaufe ich mal Silber? Ja. Und das ist genau das Problem.
Weil ich da Geld hatte. Ich hatte erst bei $90 Geld.
Ja, ich habe es erst mitbekommen, dass Silber gestiegen ist. Ich will das gar nicht ironisch sagen, weil das natürlich ein ganz typischer Verlauf ist. Irgendeiner hat bei $120 gekauft. Und vielleicht hat er recht. Der Tag ist noch nicht vorbei. Am Ende des Tages brauche ich, wenn ich da Preissignale sehe, mindestens etwas auf 4-Stunden-Basis und dann auf Tagesbasis. Vielleicht ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und der bei 90 gekauft hat, kann bei 140 verkaufen. Kann alles sein. Nur, warum hat er bei 90 gekauft? Was hat ihn bei 50 oder 40 oder $60 davon abgehalten, als wir diesen großen Breakout gesehen haben? Und die Antwort ist eben allzu häufig, naja, ich bin dabei, wenn es steigt. So einer bin ich.
Ja, und die Story.
Das ist dann eben das Problem.
Wenn ich noch kurz sage, was ich bei Silber beobachtet habe, und wir hatten davor ja auch schon extreme Bitcoin-Rallies und Krypto und Altcoins, und da war auch extreme Euphorie und aggressive Stimmung. Aber ich habe noch nie vorher bei einer Rallye erlebt, dass so viele KI-generierte Videos rumgeistern mit irgendwelchen Informationen und die Rallye nochmal befeuern. Also das könnte in Zukunft, wenn irgendwas stark steigt, ein Trend werden, dass bei Aktien, bei Meme-Stocks oder sonst was auf einmal massenweise KI-Videos, die diese Story befeuern, YouTube und alle anderen Plattformen fluten. Also bei Silber war das extremst diesmal.
Und jetzt würde ich einfach den Faden nochmal aufnehmen, weil ich hatte ja vorhin gesagt, also das Thema habe eigentlich ich mitgebracht. Zu dem Zeitpunkt, als ich es euch vorgestellt habe und wir darüber gesprochen haben, wussten wir, oder ich, oder beziehungsweise wir alle wussten da noch nicht, dass es jetzt also quasi am Freitag, wo wir jetzt gerade aufnehmen, zu dieser heftigen Bewegung kommt. Deswegen war das jetzt, glaube ich, wichtig, erstmal die Einordnung zu haben. Und ich wollte eigentlich nur darauf referenzieren, also ich habe einmal das Euwax Gold in meinem eher langfristig orientierten Portfolio. Also jetzt, ehrlicherweise, ich habe das, ich kann es hier ganz genau sagen, ich habe am 25.07.2024 das Euwax Gold 2 gekauft. Ich habe jetzt Verdoppler.
Ganz kurze Unterbrechung, aber das neue Jahr beginnt ja immer mit guten Vorsätzen. Und einer dieser Vorsätze könnte ja sein, vom Zuhörer zum Abonnenten zu werden. Deswegen lasst auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen ein Abo da, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge von By the Dip online stellen. Auch mal außerhalb der Reihe, gerade in turbulenten Börsenzeiten. Das war's auch schon mit der Durchsage. Viel Spaß mit der weiteren Folge.
Also bedeutet, wenn jetzt nicht alles total schief geht im Goldmarkt, dann wird das höchst, also das jetzt nicht ins langfristige Portfolio einzubuchen, das wäre ehrlicherweise absurd. Aber ich habe in unserem By the Dip Plus, also muss man sagen, es gibt im By the Dip in der App einen Gratisbereich. Da kriegt ihr sowieso auch Videos, Sprachnachrichten, auch die extra Podcast-Ausgabe, alles quasi kostenlos rein. Das kann man einfach mal austesten. Aber wir haben auch einen Plus-Bereich gelauncht, der ein bisschen Geld kostet, aus unserer Sicht absolut vertretbar. Und da haben Sebastian und ich ja auch unsere noch Depots. Also das, was seit dem Launch zumindest in unseren Satellitenportfolios stattfindet, das geben wir dort dann also auch mit einem Briefing dann halt einfach bekannt. Und dort habe ich vor etwas mehr als 2 Monaten ein Goldzertifikat gekauft mit einem Mini-Hebel 1,5 und das habe ich jetzt verkauft mit ungefähr 27% Gewinn. Und das wollte ich halt nur mit reingeben. Also da nochmal diese klassische Aufteilung. Lars, du machst das ja immer mit den beiden Disziplinen. Langfristige Anlage, kurzfristige Anlage. Ja, also eher hier was mitnehmen, wo man nur den Preis analysiert und dann sich ein Setup aufbaut mit Stoppkurs und Zielkurs. Und das war das, was ich mit dem Zertifikat, mit dem Hebel gemacht habe. Und dann meine langfristige Anlage, die ich jetzt nicht anrühre, egal was jetzt mit dem Goldpreis passiert. Und das ist das Euwax Gold 2. Und das wollte ich jetzt einfach nur nochmal mitgeben, auch ja aus Transparenzgründen. Also wenn wir schon über Geldanlage reden, dann natürlich auch mit so ein bisschen, ja, was machen wir denn da und wie gehen wir es an? Und jeden, den es interessiert, wie gesagt, in der App. Und Sebastian, du hast auch was umgesetzt in deinem Plus-Depot. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal ganz kurz Einblick geben.
Gerne. Also ich habe ja diese Woche meine Restposition der Silberminen rausgeworfen aus dem Depot. Einfach so nach ein bisschen Hadern am Montag, da hatten wir auch schon so eine erratische Bewegung und am Dienstag war es mir dann einfach gefühlsmäßig zu sicher. Rückblickend bisher, absolut richtige Entscheidung. Wir werden sehen, wie die Korrektur jetzt kommt. Vielleicht sehen wir auch nur, in Anführungsstrichen, ich glaube, einige, die zittern schon, vielleicht sehen wir nur 10-15% und dann geht es wieder nach oben. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber ja, also das heißt, aus meinen taktischen Edelmetallpositionen bin ich auch momentan flat, wie man so schön sagt. Das heißt, ich habe keine Goldminen- oder Silberminenposition jetzt im aktiven Depot offen.
Ja, wirklich große Sorgen machen muss man sich ja erst, wenn Sebastian mal sagt, ich habe physische Bestände verkauft. Dann ja. Wird wahrscheinlich sehr bald das alles auch verboten. Weil das wäre die einzig logische Erklärung dafür, dass Sebastian sagt, ich muss es abgeben.
Oder Überbewertung. Also wenn du mal guckst, so in den 70er, 80ern, da hattest du ja teilweise Gold, Silber oder ein Silber-Dow-Jones-Verhältnis von 30. Das würde ja jetzt, ich will es gar nicht sagen, weil ich will jetzt nicht die Euphorie noch befeuern, $1,500 pro Unze. Also wenn du so eine krasse Überbewertung bekommst, dann bin ich schon jemand, der rausgeht und umschichtet. Aber wenn man ehrlich ist, in meinem Fall, ich investiere halt, was ich kann in Aktien, um den Edelmetallanteil, der jetzt mittlerweile auf 40% angestiegen ist, runterzubekommen. Aber wenn ich jetzt verkaufen würde, ich meine, Aktien sind ja auch nicht billig. Wir sind ja jetzt nicht in einem Marktcrash, wo du sagst, du sammelst jetzt alle guten Aktien mit einem KGV von 5 auf. Also du kaufst ja auch den Aktienmarkt teuer und auch Immobilien erholen sich wieder. Also deswegen, ich versuche durch 40. Neuinvestitionen den Anteil zu rebalancieren.
Was wolltest du sagen? Wäre das für dich okay? Wäre es okay, wenn ich so ein bisschen unverschämt ein Video nächste Woche mache, bekannter deutscher YouTuber, dumm oder einfach mutig?
Gerne. Weil das Fazit muss ja mutig sein. Also
klar, ich mach das. Ja, dann kann ich es lassen. Dann lasse ich es.
Ich kommentiere dann aber als
mutig. Ja, Sebastian schickt dann seine Bot-Armee los, um deinen Kommentarbereich dann zuzuspammen. Ich würde sagen, wenn Sebastian mal irgendwann einen Flug bucht nach Shanghai, das ist so der Frühindikator, da könnte dann was im Busch sein.
Genau. Mit einem Rollkoffer nach Shanghai.
Ja, genau. Lass uns rüber zur Buffett-Aktie. Ich lüfte auch sofort das Geheimnis. Es geht um die United Health. Die hat nach Bekanntgabe der Zahlen am Dienstag ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Ich glaube, da wurde eine Tageskerze von minus 19 oder sogar minus 20% ausgebildet. Ja, Männer, was ist da los? Hat da Buffett den Riecher verloren, weil Buffett ist ja, ich meine, im Q2 letzten Jahres da mit einer Position eingestiegen, $5 Milliarden. Jetzt muss man fairerweise mit dazu sagen, dass $5 Milliarden im Buffett-Kontext, also in seinem Aktienportfolio, ich meine 0,6% oder so ausmacht. Aber United Health, ist das ein Kauf? Schaut ihr da hin? Antizyklische Megachance oder what's your take?
Also, ich kann es ganz kurz machen. Wie du schon sagst, es ist eine kleine Position, aber Warren Buffett ist ein Riesenfreund von Cashflows. Deswegen hat er ja auch so viele Versicherer und Banken immer gehabt. Und United Health hat einen guten Cashflow immer gehabt und eine gute Dividende, auch eine steigende Dividende erzielt für mich oder ausgeschüttet. Für mich ist die Aktie uninteressant. Einfach deshalb, weil sie die Dividenden, einfach aufgrund des Kurses jetzt auch, ja, ich bekomme eine Dividendenrendite, glaube ich, aktuell nach dem Absturz jetzt von 2,95%. Ich habe einen relativ hohen politischen Einfluss. Ich glaube nicht, dass United Health nochmal 50% macht. Halte ich für eher unwahrscheinlich. Dafür ist auch die Dominanz der amerikanischen Krankenversicherer zu hoch. Und wir wollen mal sehen, ob es wirklich ernst gemeint ist. Also das Gesundheitssystem in den USA, und man kann bei uns schon sehr kritisch sein, ist aber absolut krank. Also wie da die Kosten verteilt sind, das ist extrem reformbedürftig. Ob es reicht, hier Medicare zu reduzieren, die Zahlung, wissen wir ja, 21 Millionen zahlen jetzt, Amerikaner zahlen jetzt mehr für ihre Versicherung und. Soweit wollen wir gar nicht gehen, aber die Aktie ist für mich denkbar uninteressant, auch nach diesem Absturz. Wenn man auf Kursgewinne spekulieren möchte, gerne kann man sich die Marken anschauen, aber als Dividendenwert fielen mir etliche andere Werte ein, die ich lieber kaufen würde. Deswegen bin ich da nicht drin, aber werde auch nicht einsteigen.
Geht's dir da genauso, Sebastian?
Nein, das kann ich nicht unterschreiben. Also ich mache die kurze Antwort und hole da ein bisschen aus. Ich würde eher sagen, jetzt nein, aber später eventuell. Und die Begründung ist, wenn man mal United Health anschaut im logarithmischen Chart, dann ist es seit 1988, kann man einen wunderbaren langfristigen Aufwärtstrend anlegen, ein richtig toller Compounder. Und dieser Aufwärtstrend wurde 88 getestet, der wurde in der großen Finanzkrise getestet, in Corona. Ja, und 2024 haben wir ihn aber nachhaltig verlassen. Da war das Attentat auf den damaligen CEO Brian Thompson, müsste geheißen haben. Und dann ist die Aktie in Probleme gekommen. Und ich würde sagen, es ist auch momentan ein Wert, den die Wall Street irgendwie hasst. Also ständig kommen irgendwelche Probleme bei dem Wert auf. Die jüngsten Zahlen waren jetzt auch nicht so erpicht. Und dann kommt genau das, was Lars gesagt hat. Da komme ich aber gleich noch zu Chancen oder eventuellen Chancen mit rein. Der Wert hat halt das Problem, dass es momentan ein sehr politisches, sagen wir, sehr politische, ganz oben auf der Agenda steht, was hier passiert im Gesundheitssektor. Also die USA haben so etwa Ausgaben von 16,5% des BIPs nur für Gesundheit. Und das ist weltweit fast Platz 1. Also wenn man die Statistik genau nimmt, Afghanistan gibt 26% aus, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt von den Kosten mit USA vergleichen. Aber man merkt schon, gemessen am US-BIP, was 16% davon bedeuten für Gesundheit. Und das ist halt ein politisches Thema für Trump, für Kennedy, für andere, die sagen, die Kosten sind viel zu hoch, wir müssen da runterkommen. Und deswegen hat auch die US-Regierung gesagt, okay, die Reimbursements, also die Zahlungen an die Versicherungsbranche für 2027, werden bei nur 0,09% in einer Erhöhung liegen. Also fast das Gleiche wie jetzt. Und das hat für lange Gesichter gesorgt. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass beispielsweise Statista oder auch andere melden, die Kosten werden aber wahrscheinlich um 5% steigen. Heißt, drückt massiv auf die Margen, wenn es wirklich so bleibt. Aber was wir hier auch sehen müssen, Nummer eins, Trump könnte wieder einen Rückzieher machen, das heißt, es könnte nicht so schlimm kommen wie jetzt. Und Nummer zwei ist, kleinere Player, also kleinere Spieler in diesem Markt, werden natürlich von sowas zerquetscht und die Großen bleiben übrig und können dann, ich sage jetzt mal so eine Art vielleicht JP Morgan-Moment bekommen, wo du die Kleinen schluckst und immer größer wirst. Aber momentan, charttechnisch, finde ich den Wert brutal angeschlagen. Ich finde auch, was die Zahlen momentan hergeben, auch der CEO sagt, es ist so 2026 wahrscheinlich so ein Übergangsjahr, wo wir die Kosten reduzieren, wo wir den Gewinn steigern. Ich meine, das sieht man auch in den aktuellen Zahlen. Wir werden 26 ein Umsatzwachstum von wahrscheinlich minus 0,2% sehen. Aber der Gewinn, der Net Income, soll um 26% nach oben gehen. Also man versucht hier zu sparen. KGV aktuell für dieses Jahr 17,5 ist so günstig wie schon seit lange nicht mehr. Also ich habe hier 10 Jahre Historie vorliegen und auch da findet man keinen niedrigeren Wert. Aber, und deswegen meine Antwort von vorhin, momentan finde ich den Wert aufgrund der politischen Situation, auch des Turnaround-Charakters, noch nicht spannend. Aber später, ab 27, 28, wenn man mal guckt, kommen sehr, sehr gute Analystenprognosen mit rein. Aber die müssen natürlich auch entsprechend erreicht werden. Also deswegen, der Wert ist so ein langfristiger Watchlist-Wert, mal zu gucken, können diese Analystenprognosen 2027, 28 erreicht werden? Oder bleiben wir in so einer Turnaround-Story drin, ich meine, und machen so eine Art Paypal daraus? Also deswegen, momentan uninteressant, aber ich finde sie nicht. Ich würde sie nicht komplett abschreiben momentan.
Ah ja, okay. Ja, interessanter Take. Hat denn eigentlich dieser United Health Absturz, also die CVS Health, die jetzt auch zerlegt, hat quasi United Health oder halt die Medicare-Ankündigung, die Kürzung oder die weniger starke Steigerung, sagen wir es so, ist ja keine
Kürzung. Die Nullrunde könntest du es nennen.
Eine Nullrunde, ja, danke. Hat die irgendwelche Auswirkungen auf andere Pharma, also hat das ausgestrahlt auf den gesamten Pharmasektor?
Ein bisschen schon. Das liegt zum Teil auch daran, muss man sagen, also der Euro-Anleger spürt das momentan wieder ein bisschen mehr. Wenn man Pharma von Biotech trennt, Pharma ist ja kein sehr volatiler Wert. Und ich bin übrigens sehr bullish für Pharma-Werte. Und Pharma-Biotech ist gar nicht so einfach umzusetzen in einen. Man braucht dann fast schon 2 oder 3 ETFs. Aber mal davon abgesehen, hatten wir es schon gesehen. Also wir hatten 3 Tage in der letzten Woche während unserer Vorbereitungstelco. Da war der Healthcare-Sektor, der MSCI Healthcare, der schwächste Sektor am Markt überhaupt. Und insofern, ja, es strahlt da auch ein bisschen aus. Moderat. Aber man spürt's. Plus, man spürt die als Euro-Anleger da, als eben selten ein Markt ist, wo es mal eben 5 oder 10% raufgeht, spürt man auch die Dollar-Schwäche.
Ja, was dann natürlich für Novo jetzt, glaube ich, kurzfristig auch nicht so gut ist, oder? Also warte mal, ich habe sie jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich bin gerade bei Pfizer auf der Seite. Das ist ja auch irre, dass die halt einfach 6% Dividendenrendite jetzt auf dem aktuellen Kursniveau haben. Und Novo... Oh, jetzt hängt die Seite hier. Ist jemand von euch vielleicht schneller?
Ja, Novo. Also ich muss sagen, wir haben ja, ich weiß nicht, war es letzte oder vorletzte Ausgabe? Nee, ist schon ein bisschen länger, als wir gesagt haben. Novo 100% Chance. Da ist ja Novo in der Spitze. Also wir waren im Tief bei 266 dänischen Kronen und im Hoch bei 410. Also das war schon ein ganz guter Run. Von daher, dass Novo mal ein paar Tage konsolidiert. Das finde ich durchaus gesund. Mhm. Für unsere 100% Ansage brauchen wir auch Konsolidierung. Wir wollten nicht, dass es in einem durchgeht.
Und 100% ist ein sehr gutes Stichwort. ASML, wow. Ja, Lars, jetzt muss ich dich mal ein bisschen pieken. Du bist da irgendwie nicht reingekommen, weil du da gerade im Flieger gesessen hast oder so. Und dann ist die ASML ist aber auch gerade abgeflogen.
Ich habe einen übrigens...
Entschuldigung, dass ich lache. Das ist nicht nur Schadenfreude.
Also erstmal sage ich, wir machen heute ja so ein bisschen live. Live hat auf alle Fälle Sverre verloren. Und live steht Silber aktuell 17% im Minus jetzt bei knapp über $96. Also so ganz leicht wird der Luft abgelassen. Oh, das gibt Kommentare. Ich muss aus Sicherheitsgründen, bevor mir jemand am Flughafen auflauert, ich habe von meinem physischen Silber gar nichts verkauft. Ich habe nur 10-20% gehedged. Also gerne Silber 200 wäre super. Die Frage war...
Da kann ich dich jetzt nicht rauslassen. Also jetzt musst du es auch sagen. Wie hedgst du sowas? Also jetzt mal Buddha bei die Fische.
Aber nur ganz kurz. Weil sonst bringe ich Leute dazu, mit Derivaten zu hantieren. Und wo mein wichtigster Hinweis immer ist, wenn du nicht weißt, wie diese Derivate funktionieren, solltest du es nicht machen. Ich bin zu faul und außerdem möchte ich, wie Sebastian sagen, ich habe nie was Physisches verkauft. Ich bin zu faul, irgendwelche Pakete zu schnüren. Noch dazu bin ich nicht zu Hause und das geht alles sehr schnell. Und deswegen habe ich 10% gehedged, indem ich ein Derivat genommen habe, mit dem ich auf fallende Kurse setze. Das heißt aber, ich bin in dem Moment nicht netto short, weil ich habe ja eine Long-Position in Form meines physischen Materials. 10% in etwa habe ich gehedged und wie ich es angegeben habe in dem Video, was man gestern sehen konnte, für euch ist es morgen, für euch beide ist es morgen, für die anderen ist es gestern, habe ich gesagt, unter $110 packe ich dann nochmal 15-20% drauf. Also maximal 30-40%, die ich hier hedge. Und der Rest bleibt ja long. So.
Du bist schon mal für 16 Prozentpunkte des 17% Absturzes, bist du mit deiner Position da schon mal...
Nein, weil ich das über den Derivatemarkt gemacht habe. Das Papier Silber hat ja gar keinen Einfluss auf das echte physische Silber. ASML habe ich ich habe gar nicht so viele reine charttechnische Videos auf meinem Erichsen-Kanal, aber ich habe eins gemacht, wo es um zwei Kaufsignale ging, potenzielle Kaufsignale. Die eine Aktie besprechen wir noch. Das Kaufsignal ist im Übrigen aufgegangen, aber da sieht man auch, wie man rechtzeitig aussteigen muss. Also die LVMH ist heute gar nicht dran, ne? Doch, kommt noch bei den Quartalszahlen, ne?
Oder? Sebastian, du hast doch
LVMH. Es gab keine Überraschung, aber ich kann gern was dazu sagen.
Aber du kannst auch kurz...
Also ich wollte ja nicht darauf hinweisen, nur weil die jetzt brutal eingebrochen ist. Meine Güte, dann nimm's. Aber brutal. Wenn du willst, dann können wir drüber sprechen. Über LVMH und ASML. Und genau diese, ich fand, ASML hatte eine super, super Ausbruchsformation. So gut, dass ich gesagt habe, ich mache noch schnell ein Video im Kanal. Und tatsächlich, ja, ich habe diesen Ausbruch verpasst. Ich hätte ihn da auch noch kaufen sollen, denn ASML ist deutlich weiter gestiegen. Aber ich hatte trotzdem ganz gutes Gefühl, dass die Aktie sich so toll entwickelt hat, weil ich ja wusste, du oder sogar ihr, ich glaube aber ihr sogar, ja, das war... Und das hat einfach so ein wohliges Gefühl, warm ums Herz, dass ihr hier profitiert habt. Das hat mir gereicht. Das ist für mich fast noch schöner, als wenn ich selber Gewinne mache.
Sehr schön.
Das freut mich auch. Wenn du dich freust, dann freue ich mich auch, Lars. Sebastian, was ist passiert bei ASML? Vielleicht kannst du den Kontext geben und dann
die letzten Quartalszahlen sind passiert. Also die brauchen sie nicht runterbeten, aber als Zusammenfassung, die waren sehr, sehr positiv. Der Markt hat sie gefeiert und vor allem sieht man bei ASML, dass nicht nur aus denen, die eh immer bestellen, Bestellungen kommen, sondern auch aus den relativ zyklischeren, volatileren Bestellungen heraus. Und das ist so die Memory-Sparte. Und da sieht man auch, dass die bestellen und das ist so vom Markt aufgenommen worden, als der ASML-Zug läuft auf Hochtouren. Und das hat die Aktie einfach nochmal deutlich beschleunigt. Und sie ist bei mir auch im langfristigen Depot mit drin. Und die werde ich auch erstmal weiterhin behalten.
Okay, jetzt komme ich zu meinem Take. Warum habe ich das Thema hier auf die Agenda gepackt? Jetzt nicht irgendwie, um mir selber auf die Schulter zu klopfen. Ja, wir haben über die ASML schon mehrfach geredet, warum das ein gutes Unternehmen ist, warum die eine Monopolstellung haben, zumindest aktuell noch, warum die Technologieführer sind. Und ich bringe sie jetzt mal mit unter dem Aspekt. Also, auch bei einer ASML, Sebastian und ich, wir sind ja jetzt noch nicht so lange investiert. Es müssten auch so roundabout, sagen wir mal, 1,5 Jahre oder vielleicht sogar ein bisschen kürzer sein. Und man hat da jetzt so eine riesige Position. Oder beziehungsweise eine Position, die halt einfach in die Nähe der Verdopplung gegangen ist und entsprechend natürlich auch im Portfolio-Kontext damit gewachsen ist. So, aber wir haben ja auch immer darüber gesprochen, dass die ASML halt, weil die so teure Maschinen herstellen und davon auch nur so wenige sozusagen verkaufen und eine Bestellung oder vielleicht 5 Bestellungen weniger in einem Quartal können das halt auch verhageln. Also bedeutet, die ASML ist in sich schon mal, hat die in der Geschäftsentwicklung auch eine ziemlich große Volatilität. Und dann kommt nochmal der Schweinezyklus sozusagen der Chipindustrie nochmal mit oben drauf. Also bedeutet, das ist eigentlich wie so ein Jojo. Und da ist halt die Frage, wie sollte man mit so einer Aktie, von der man weiß, dass die sich halt extrem in kurzer Zeit nach oben hin bewegen kann, so wie sie es jetzt getan hat, aber das kann ja auch in die andere Richtung noch gehen. Wie sollte man so einen Wert im Langfristportfolio managen? Sollte man halt einfach sagen, okay, ich habe es ja von Anfang an gewusst, also einfach buy and hold, ich bin jetzt 100% vorne und weiß, in 6 Monaten kann ich auch wieder, können davon auch wieder 50% weggeschmolzen sein? Oder ist das so ein Wert, den man vielleicht sogar im Langfristportfolio auch ein bisschen aktiver managen muss oder sollte, indem man immer mal wieder so zumindest kleine Teilverkäufe macht und dann, wenn sie wieder stark zurückkommt, dann wieder ein bisschen was reingibt? In welchem Camp wärt ihr?
Also für mich wäre es klar eine Aktie, die ich insbesondere, ich finde immer pauschal, man muss dann bei jeder einzelnen Aktie das sagen. Bei ASML wäre es ein Wert, wo ich auch mal Gewinne realisieren würde. Ja, selbst wenn es über ich teilweise Monate oder Jahre drin wäre. Einfach deshalb, weil ich habe in 2 Studien das eine war sogar das Handelsblatt, was es einfach geschrieben hat, hat mich total gewundert. Und das andere war eine kleinere amerikanische Research-Firma, die ASML in diese Zoll-Thematik mit reingerückt hat, indem sie gesagt hat, es gibt nicht so viele Unternehmen, mit denen man den USA drohen kann. ASML wäre rein theoretisch eine, wenn man sagt, die dürfen nicht mehr in die USA liefern, weil sie eben so eine strategische Relevanz haben. Nur genau das sorgt natürlich auch dafür, dass punkto Souveränität, China hat es noch nicht hinbekommen, die USA haben es noch nicht hinbekommen, es dauert vielleicht, aber beide werden garantiert sagen, wir wollen nicht von einer Firma aus Europa, wollen wir derart abhängig sein, die im Übrigen ja gar nicht mit dieser Abhängigkeit spielt. ASML wird gerne in die ganze Welt weiterverkaufen. Nur genau das sorgt natürlich dafür. Und was passiert, wenn du vielleicht in 2, vielleicht in 3 Jahren einen weiteren Anbieter hast und noch einen Anbieter hast? ASML war immer teuer, weil sie natürlich auch nahezu eine Preissetzungsmacht haben, wie kaum ein anderes Unternehmen. Und das alles in diesem Umfeld wäre für mich ein Grund zu sagen, okay, jetzt ist dir ganz offensichtlich, werden hier auch Knappheitspreise bezahlt. Das heißt, ich würde zumindest mal teilweise Gewinne realisieren und einen Stop nachziehen. Ich finde, es ist nicht unbedingt ein Wert, den man einfach 10 Jahre sich ins Depot packt und liegen lässt.
Sebastian, wie siehst du es?
Also ich ziehe keinen Stop nach und ich realisiere keine Gewinne. Ich sehe es anders. Ich habe gerade nachgeguckt, die Aktie ist bei mir aktuell mit knapp 2% langfristig gewichtet und ist mit so 115% derzeit im Plus. Wie du gesagt hast, Timo, ich habe die Aktie jetzt, ich habe mal geguckt, Oktober 23 habe ich die gekauft. Also seitdem läuft jetzt. Und ich sehe es so, ich steuere natürlich auch irgendwo das Risiko des Geschäfts über die Gewichtung. Das heißt, ich drücke jetzt meine Präferenz oder positive Meinung nicht durch 30% im Depot aus, sondern durch 2 in meinem Aktien- oder Aktiendividendendepot. Und ich muss sagen, ja, natürlich hat ASML hier und da Probleme. Aber wenn ich jetzt wieder anfange, an dem Wert herumzufummeln oder generell an Werten herumzufummeln, weil ich sage 100, 150%, dann werde ich auch nie 1000% im Depot drin haben. Also das ist ja genau der Punkt. Ich gehe aus ASML raus, wenn ich mir, und das sind jetzt nicht die Quartalszahlen, sondern wenn ich mir so anschaue, was kommt vom Unternehmen und ich dann das Gefühl habe, da passt die Story aber nicht mehr. Da gibt es jetzt zu viel Konkurrenz oder der Burggraben ist kaputt oder irgendwie passt für mich die Story nicht mehr. Aber für den Moment sehe ich da kein Problem. Ich verstehe, dass ASML ist jetzt nicht eine Coca-Cola, wo ich sage, die kaufe ich einmal und ich brauche auch nie wieder drauf gucken. Aber nur, weil sie sich jetzt schnell in kurzer Zeit nach oben bewegt hat, das sollte ich mich eher freuen und nicht unbedingt Gewinner mitnehmen, sondern ich will ja eigentlich in einem langfristigen Portfolio Vermögen aufbauen und Aktienwerte aufbauen und nicht ständig irgendwo herumbasteln. Also das ist meine Einstellung. Ich gucke da eher auf die Fundamentals. Und jetzt, mir ist es egal, ob die 100% im Plus ist oder 500%, interessiert mich nicht. Mich interessiert auch nicht, ob ich gestern bei Silber, weiß ich nicht, Summe X hatte und heute 20% weniger. Das ist mir wurscht, weil das ist langfristig.
Ich wollte nur mal eins, lass mir eins hinzufügen, weil ich finde, es ist, ich würde das gern doppelt unterstreichen, was Sebastian gesagt hat. Ich kann das absolut verstehen. Und ich finde auch den Ansatz richtig, selbst wenn du weißt, Sebastian, wir wissen es alle nicht, aber wir ahnen, dass es mal eine Korrektur geben wird. Und ich habe solche Werte, ich habe zum Beispiel ja eine ich habe es ja hier auch schon besprochen, diesen Kabelhersteller, eine Prismian. Die sind jetzt bei 100 Euro. Und das heißt, das Kapital hat sich verdoppelt in ein paar Monaten. Will man das wieder hergeben, gerade in einem langfristigen Portfolio, ist dann die Gewichtung auch ja relativ hoch und du schaust einfach auf solche Beträge und sagst, das würde ich schon gern behalten. Aber obwohl ich davon ausgehe, dass es eine Korrektur geben kann und die kann einfach, wenn wir mal einen KI-Winter haben, also oder einfach nur schlechte Stimmung für ein paar Wochen, dann hast du mal minus 20, minus 25, minus 30%, aber du weißt nie von welchem Niveau aus. Vielleicht steht ASML auch 40% höher in 2 Quartalen und macht dann eine 20% Korrektur. Und ich war so gut nicht in Mathe, aber das würde dann unter dem Strich wäre immer noch absolut etwas höher dann. Also deswegen, ich finde den Ansatz absolut richtig. Bei mir wäre es nicht bei ASML, aber dass man sagt, ja, ich weiß, ist ein bisschen heiß gelaufen, aber ich bleib drin, finde ich genau richtig im langfristigen Portfolio.
Und es gibt einen Puffer. Also du hast ja einen Puffer für die nächste Korrektur und bist immer noch im Gewinn. Mhm. Aber viele Wege führen nach Rom. Und jeder ist seines Glückes Metzger.
Der Hinweis auf die Gewichtung ist auch sehr gut. Ich habe bei mir mal nachgeschaut. Bei mir sind es gerade 5,5% Gewichtung im Gesamtportfolio-Kontext. Das muss man damit einbeziehen. Und ja, da gibt's halt zwei Wege. Also entweder man sagt, okay, bei der ASML, da weiß ich, dass es diese eingebaute Mega-Volatilität einfach geben kann in beide Richtungen. Macht Spaß. Macht weniger Spaß. Ich kann ja trotzdem drin bleiben und dann halt, wenn es in Richtung Süden geht, aufstocken. Oder ich regel das so, dass ich halt neues Geld einfach in andere Werte investiere. Aber tatsächlich schlage ich mich wirklich mit dem Gedanken, mal ein bisschen was aus der ASML nur so, also ein bisschen was rauszunehmen. Also zumindest mal einen kleinen Teilverkauf in Erwägung zu ziehen. Von welchem Niveau aus, also ob jetzt oder später, das ist halt jetzt gerade die große Frage, da muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, ich bin aktuell noch unentschieden und ich denke, das ist auch ein Status, den man mal für sich auch als Anleger akzeptieren können muss, dass man halt aktuell noch nicht sozusagen Ja oder Nein hat, sondern halt das manchmal ist das diese Prozesshaftigkeit, dass es dahin läuft. Das muss man halt auch mal akzeptieren und dann halt auch wissen, okay, das ist jetzt noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Und für viele ist das vielleicht irgendwie auch so ein bisschen wie so eine kognitive Dissonanz. Ja, aber ich will doch eigentlich jetzt auch schon konkret wissen. Nee, ich finde diesen Status des Unentschiedenen tatsächlich auch mittlerweile ganz, ganz angenehm. Also muss ich für mich einfach mit dazu sagen, weil ich glaube, für viele ist das irgendwie ein Gefühl, was eher störend ist, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm.
Und letzter Einwurf, wir können gleich weitergehen.
Ja.
Bei jedem Verkauf bist du natürlich 30% des Gewinns erstmal an Steuern los. Das heißt, dieses Geld verzinst sich auch nicht weiter im Moment. Du kannst nur 70% investieren. Sollte jetzt keine Bremse sein für einen schlechten Wert, immer raus. Ja. If in doubt, get out. Raus aus Werten, wo man Zweifel hat. Aber man verliert halt einen Teil des Gewinnes, der dann nicht weiter sich verzinst. Langfristig.
Absolut. Und jetzt habe ich auch wieder komplett vergessen, was ich noch... das ist nämlich total wichtig. Unser Kollege Armin Brack hat nämlich bei uns in der App einen sehr, sehr guten Artikel über die ASML geschrieben. Einen absoluten Deep Dive. Der hat sich da mal wirklich einen Tag hingesetzt, hat das Zahlenwerk komplett auseinandergenommen und hat da eine These herausentwickelt, warum die ASML auch weiterhin bullish ist. Denn da gibt's im Zahlenwerk, insbesondere bei den Bestellungen, einen ganz, ganz wichtigen Indikator. Armin ist der Auffassung, also die Reise ist noch nicht vorbei. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Also, wie gesagt, ist im Gratisbereich. Null Risiko, guckt es euch an. So, und jetzt gehen wir mal zur Intuit. Und da ist halt die Frage von Ute. ist die Intuit jetzt nach dem Absturz ein Kauf? Ja, that's it.
Soll ich beginnen?
Ja, gerne.
Der mit seinen Hausaufgaben. Ja. Sagt euch der Begriff Vibe-Coding etwas?
Mhm. Mir nicht.
Mir nicht? Okay, dann führe ich es mal aus. Denn Intuit ist wie viele Softwareaktien ein Opfer des Vibe-Coding. Das heißt, Vibe-Coding bedeutet, wenn Timo, wir haben uns über viel unterhalten, aber noch nicht über Programmieren. Ich glaube, du bist genauso kein Programmierer oder nicht Programmierer wie ich. Und Vibe-Coding wäre, wir hocken uns hin mit Chatty und sagen, Chatty, pass auf, wir müssen Folgendes entwickeln. Und Chatty baut uns dann halt entsprechend den Code und eine entsprechende Software. Und das ist ja momentan, vor allem seit Claude, der Cowork, das neue Add-on draußen ist, ein großes Problem für die Softwarebranche. Weil Intuit ist ein US-Konzern im Bereich von Steuersoftware, sind auch stark abgestürzt, also davor schon, jetzt noch stärker abgestürzt, weil es gibt so ein Beispiel, angeblich braucht jemand eine Woche mit Intuit, mit der Software für seine Steuer und jetzt hat er das in 20 Minuten gemacht mit Vibe-Coding und irgendeiner Eigenentwicklung und das drückt halt drauf auf das Narrativ KI frisst Software, können wir später in folgenden Folgen vielleicht mal noch ein bisschen mehr vertiefen, aber das ist halt etwas momentan, wo Intuit jetzt 40% unterhalb des Hochs von 2025 steht. Wenn ich mir aber auf die Bewertung mal drauf schaue, bei Intuit. Das heißt, wir haben bei den Umsätzen 26, 27, 28 je 13% an geschätztem Zusatzwachstum. Das ist also schon mal ordentlich. Und beim Nettoergebnis etwa 15-20%. KGV Durchschnitt der letzten 10 Jahre 51, also ihr merkt schon, Softwareaktien war lange großer Hype. Für 26 sind wir bei 32, für nächstes Jahr bei 27. Also auch, selbst wenn wir auf die Free Cashflows schauen, die steigen von 7 Milliarden in diesem Jahr auf 8, auf dann fast 9 und eine Marge von über 40% bei EBITDA ist jetzt nicht so schlecht. Das heißt, es drückt das ganze Narrativ auf diese Branche, dass die KI diese Software und viele andere Software, wir hatten das mit Thierry, Timo, wenn du dich erinnerst, mit Adobe schon mal thematisiert, dass die einfach diese Branche killt. Und ich muss sagen, als wir mit Thierry gesprochen haben, ich bin jetzt kein Adobe-Fan, aber ich finde, dass die ganze Softwarebranche aktuell so stark abgestraft wird. Das finde ich schon ein bisschen krass, weil zum einen kann für die Softwarehersteller KI eine Chance sein, wenn man das richtig implementiert. Das macht Intuit gerade. Auf der anderen Seite muss man unterscheiden. SAP beispielsweise auch deutlich abgestraft aufgrund der Zahlen. Aber wenn du SAP mal in der DNA deines Unternehmens verankert hast, dann wirst du das nicht sofort wieder wegwerfen. Also ich finde, man muss bei Software deutlich unterscheiden. Und um jetzt zurückzukommen zu Intuit, ich muss sagen, momentan fällt mir die Aktie zu stark, gefällt mir jetzt auch charttechnisch nicht. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Intuit für mich ein taktischer Kauf wäre. Was ich am liebsten machen würde, wäre, einen Software-Aktien-ETF zu kaufen. Gibt es in den USA ein tolles Produkt, hat das Kürzel IGV. Es gibt aber in Deutschland, ich habe lange recherchiert und ich habe noch Jürgen, der bei uns in der App ja mit super Content immer produziert und für uns postet und richtig gut recherchiert. Er hat auch nichts gefunden. Also kurzum, ich finde Intuit nicht uninteressant. Momentan charttechnisch gefällt sie mir noch nicht, aber ich glaube, es ist zu viel Negatives aktuell für Softwarewerte eingepreist. Es mag sein, dass in 3-5 Jahren der große KI-Druck draufkommt, aber dass alle jetzt kurzfristig untergehen, das glaube ich eher nicht. Aber es ist mir momentan zu spekulativ, einen Wert herauszuziehen. Ich würde gerne einen Korb von Softwareaktien kaufen, weil ich glaube, da ist was zu holen, wenn ein bisschen Lichtblick reinkommt. Also das wäre so mein Take auf die Sache. Intuit momentan noch nicht, aber der ganze Sektor an sich, den finde ich höchst spannend.
Also Lars, ich habe gerade Monatskerzen angemacht und ich würde sagen, also wenn du mit einer, also nicht du Lars, sondern wenn man sich mit einer spekulativen, kurzfristigen, so ein bisschen Gegenbewegung, Turnaround-Geschichte wenn die im Kopf rumschwirrt, dann würde ich sagen jetzt, weil jetzt haben wir auch den letzten Handelstag heute des Monats. Also das heißt, es wird der Monatsschlusskurs gepreist und dass da jetzt vielleicht in mal eine 10%, 15% Gegenbewegung kommt in relativ kurzer Zeit, das wäre jetzt auf dem aktuellen Niveau gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? Also wenn du mal die Monatskerzen mit anmachst, weil das ist ja eigentlich eine ganz interessante Zone. Das ist ja das letzte große Zwischentief, wo sie jetzt wieder angekommen ist.
Also sofern du Aktien nicht jahrelang halten willst, gilt eigentlich immer der Spruch vom Großen ins Kleine. Das heißt, man beginnt zwar bei 3 Monats- und Monatskerzen, aber wenn man dann eine Kaufentscheidung für ein paar Wochen trifft, dann geht man noch weiter runter auf Wochen- und Tagesbasis. Und schon auf Wochenbasis sind wir unter das 61,8er Retracement der letzten Bewegung gerutscht. Das heißt, wir hätten unter dem Aspekt noch ein Kursziel so bei etwa $440. Und das wäre auch die einzige Chance, dass ich vielleicht mal für einen Rebound in Softwareaktien reingehe. Also ich gebe Sebastian recht. Das ist jetzt diese Werte zu verkaufen, ist nicht besonders smart. Sie sind deutlich vom Hoch zurückgekommen. Aber ich habe kein einziges Softwareunternehmen in meinem Portfolio. Ich habe im Übrigen auch bei SAP gab es freundliche, aber gut gemeinte Hinweise. Ich hätte so ein bisschen das Geschäftsmodell, würde ich unterschätzen. Das kann sein. Ich war aber auch schon vor diesen Zahlen. Ich bin auch nicht für diese Unternehmen, die so tief drin sind in der Unternehmens-DNA, bin ich auch nicht bullish. Das heißt, eine SAP würde ich mir auch nicht ins langfristige Portfolio legen. Ich bin für den gesamten Software-Sektor. Ich habe ein Video gemacht im dritten Quartal letzten Jahres. Ich habe jetzt gerade noch mal eins gemacht und habe gesagt, das ist für mich eine Branche, die potenziell zumindest disruptiert werden kann. Und wir haben die Ergebnisse noch nicht. Aber was macht denn der Aktienmarkt? Der schaut in die Zukunft. Und wenn etwas brutal überverkauft ist, und wie gesagt, da sind wir nicht mehr so weit weg bei einigen Aktien, dann kann es einen Rebound geben. Aber was zur Hölle, welches Narrativ soll denn hier bei den Softwareaktien tragen? Das gilt auch für eine Adobe, dass man sagt, jetzt gehen sie aber mal 2 Jahre in den Höhenflug über. Also wenn wir aus Sicherheitsgründen KI abschalten, gibt ja durchaus einige, die sagen, das wäre sicherer für die Welt, dann würde ich sagen, ja, dann wird KI nicht mehr disruptieren können. Aber wenn das nicht passiert, dann glaube ich, dass der Absturz oder der, sagen wir mal, die neu deutlich niedrigere Bewertung von Softwareunternehmen sich nach einer Zwischenerholung eher noch weiter fortsetzt. Also für den Sektor bleibe ich bärisch.
Okay, und damit, Ute, hoffe ich, dass das dass die Einschätzung klar geworden ist. Also ja, eher Skepsis. Und jetzt, Lars, möchte ich, dass du mich vor einem großen Fehler bewahrst und mir sagst, wie ich halt -30% in 3 Stunden vermeide.
Ja, ehrlicherweise sind so wie bei der Verkehrserziehung solche Themen nicht so spannend oder das klingt so oberlehrerhaft und wir haben es auch schon mal angesprochen, aber ich wollte es einfach nochmal einbauen, weil es in diesen Zeiten ganz offensichtlich, irgendeiner muss ja kaufen, trotzdem passiert. Es gab die Meldung, dass die USA einen gewissen Anteil von USA Rare Earth, also diesem seltenen Erdenunternehmen, gekauft haben. Und diese Meldung kam nachbörslich. Und da findet ja schon ein bisschen Handel in den USA statt. Wann aber eben kein Handel in den USA stattfindet, ist morgens um 7 oder 8. Ja, außerbörsliche Plattformen beginnen dann oft schon um 7.30 Uhr den Handel, um 8, um 9. Da gibt es noch keinen Handel. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Aktie von USA Rare Earth zumindest mal als Taxe für die Emittenten, also diejenigen, die den Preis festlegen dann für entsprechende Derivate, handelt die Aktie bei 32 Euro. Mithin war das ein Aufschlag von fast 40%. Und später, als die Amerikaner dann geöffnet haben, war der Aufschlag dann doch nicht so groß, wie sich das einige deutsche Privatanleger gedacht haben. Und die Aktie ist in der Taxe von 32 Euro auf 23 Euro wieder runtergekommen. Und mittlerweile handelt sie bei $22. Das müssten also so 20 Euro sein. Also mittlerweile ist der Verlust, wer bei 32 Euro gekauft hat, eher noch größer. Beziehungsweise wer auf dieser Basis dann, das gilt nämlich 1:1 auch für die Derivate. Es gibt keinen Free Lunch, in dem man sagt, oh, die Aktie, die ist ja, die bemerken alle, aber die Emittenten, die haben es noch nicht bemerkt. Also kaufe ich mir einfach ein Zertifikat. Wie sollte denn das jetzt schon steigen? Die Amerikaner, natürlich wird der Emittent genau auf Basis dieser Taxe und dieser Übertreibung plus Risikoaufschlag, wird er seine Derivate verkaufen. Und es gibt nicht so viele Derivate auf die Aktie, darauf kommt es auch nicht an. Aber ein Derivat mit einem Hebel von 2 liegt jetzt 65% im Minus, obwohl die Aktie nur ein paar Prozent gefallen ist. Und sowas lässt sich vermeiden, indem man sich einfach einhämmert. Egal ob europäische Werte, asiatische Werte und insbesondere amerikanische Werte. Man kauft die dann, wenn der Makler eine Möglichkeit hat, sich zu hedgen. Wenn ich an einer deutschen Börse etwas kaufe, dann kaufe ich in der Regel nicht von irgendeinem anderen Anleger ab. Das kann mal sein. Aber ich kaufe von dem Makler. Und was wird der machen, wenn ich von ihm kaufe? Dann macht er das Gegengeschäft in den USA. Das kann er aber nur machen, wenn die US-Börse auf hat. Zumindest mal eine rege Vorbörse. Ansonsten muss er sich was ausdenken und gibt mir irgendeinen Risikoaufschlag. Also, US-Aktien kauft man ab 15.30 Uhr. Bei sehr liquiden Werten kann man es auch schon ab 14 Uhr, 13 Uhr machen. Da ist dann die Vorbörse schon sehr liquide. Aber das spart im Laufe der Jahre enorm viel Geld, indem man sich diese Fehler einfach klemmt.
Amen.
Amen, ja. Haben wir das schnell abgehandelt? Also Zustimmung. Ich weiß, Sebastian.
Ja, klar. Was soll ich da dagegen sagen?
Ja, nee, dann gehen wir auch direkt weiter.
Ich würde gerne.
Gold kann man immer kaufen.
Gold hat immer auf. Gold hat immer auf, das stimmt.
Ja, lass uns direkt mal rübergehen zu Berichtssaison, weil da gab es ja jetzt in dieser Woche auch einiges, da ist ja einiges passiert. Lass uns tatsächlich nochmal ganz kurz, auch wenn wir es, glaube ich, tatsächlich wirklich nicht mit auf die Liste gesetzt hatten als Thema, aber Sebastian, magst du ganz kurz was zur, nicht ASML, sondern LVMH sagen?
LVMH, also LVMH hatten wir auch ein Posting, habe ich noch bei uns reingestellt, natürlich in die Community. Man muss sagen, die Zahlen waren okay. Und der Konzern ist solide. Also wir sehen nach wie vor Probleme im China-Geschäft. Wir haben ein paar Lichtblicke, aber weiterhin das Spirituosen, das Alkoholgeschäft drückt drauf. Auch teilweise im Ledergeschäft waren die Wachstumsraten, was 75% des Umsatzes ausmacht, nicht so stark wie zuvor erwartet, vielleicht ein bisschen schlechter. Aber die Werte haben gepasst und LVMH macht weiterhin genug Free Cashflow und hat genug, um einfach als stabiler Wert zu gelten. Und ich bin nach wie vor überzeugt, das ist ja auch ein Wert bei mir im langfristigen Depot. Ich glaube mit so um die bisschen mehr als 3% Gewichtung aktuell, wo ich darauf setze, dass der Konsument wird sich wieder erholen, auch wenn aktuell die Daten, die wir diese Woche teilweise gesehen haben in den USA, teilweise das Tiefststand seit 2014, das ist jetzt noch nicht so positiv, aber Luxus mit so einem Markenportfolio in meinen Augen wird gehen und wir hatten den Wert auch hier schon zu Zeiten besprochen, da war er noch deutlich niedriger gestanden, da war auch der Abgesang auf LVMH, also da ist einfach auch Enttäuschung drin. Es war dieser Corona-Hype, viele sind reingegangen, der Wert ist dann in eine Korrekturphase gegangen. Das China-Geschäft macht auch Probleme. Aber ich bin überzeugt, dass LVMH als eine Art verkappter Luxus-ETF funktionieren wird. Aber ich habe jetzt keine kurzfristige Einschätzung zu dem Wert, sondern ich bin überzeugt über Jahre hinweg, dass die wissen, was sie tun, dass sie ikonische Marken haben, die nicht so leicht zu ersetzen sind. Und ich finde den Wert einfach momentan sehr, ja, also attraktiv. Weiterhin
zwei
attraktiv.
Zwei Dinge würde ich gerne dazu sagen. Ich habe hier ja mal LVMH, diese, wenn sie unter KGV 21 fallen, konnte man sie in der Vergangenheit immer kaufen. Das würde aber bedeuten, ich glaube, sie müssten so in Richtung 480, 485 noch abgeben. Und ich habe gedacht, Lanz und Precht wollen LVMH short gehen. Die haben nämlich, war das die letzte Folge, da haben sie über die Bedürfnisse von Schichten gesprochen. Also sie haben das höflich ausgedrückt und haben gesagt, sowas wie LVMH, das kauft die Mittelschicht, wenn sie sich nach oben strecken will und zur Oberschicht gehören will. Und da habe ich gedacht, naja, das ist natürlich das, was einige vorwerfen, weshalb Sebastian auch Hermès hat. Ja, bei LVMH kannst du natürlich auch manchmal irgendwo einen Schnapper machen und dann kriegst du den Gürtel mit dicker Schnalle, kriegst du auch mal mit 30% Rabatt. Ich weiß, es ist ein die haben sehr, sehr viel nur als ihre Eigenmarke. Die würde ich auch genauso einordnen. Das ist also mittlerweile eher so eine Flex-Marke. Aber dachte ich nur, als ich den Podcast hörte, naja, musst du doch eher Hermès kaufen. Die machen keine Rabatte. Und ja, ansonsten ist, ich verstehe, warum Sebastian da drin ist. Jetzt wäre auch nicht der richtige Zeitpunkt zu verkaufen. Für mich wäre es erst tiefer interessant.
Ich mag das auch lieber, wenn der Hermès-Schal auch farblich abgestimmt ist auf den Ferrari. Das ist
Hermès-Farbe ist aber normal orange und Ferrari-Farbe ist rot.
Ja, und ja, das sagst du. Warum habe ich denn Ferrari nie als Luxus? Ich weiß, dass die Luxus sind, aber irgendwie ist das für mich, wenn du einen auf der Straße siehst, dann denkst du doch, naja, klar.
Weil das flashy ja, ne? Luxus ist.
Ja, und bei euch in München ist was anders. Bei uns im Norden fährt es halt nur ein Zuhälter. Oh Gott, nee, ich meinte das nicht so, wie ich es gesagt habe. Können wir das wieder piepen? Das ist aber ein
gut verdienter Zuhälter, oder? Weil normal haben die eine Corvette, würde ich jetzt sagen.
Ja, das gibt es ja auch nicht mehr.
Little Red Corvette. Heißt das nicht ZuhälterInnen?
Jetzt müssen wir es spätestens rausschneiden.
Jetzt spätestens. Okay, lass uns wieder ernst werden. Weiter geht's also mit den Überraschungen. Lars, was hast du mitgebracht?
Ehrlicherweise, so richtig spektakulär, eins lasse ich dir ja gleich noch, das war wahrscheinlich noch so mit das Interessanteste, aber Okay, ich habe es häufig gesagt, ich bin einigermaßen bullish für das Jahr. Das ändert sich auch nicht. Es kann auch mal Korrekturen geben. Wenn ich mir allerdings anschaue, was auf dem Markt für Speicher passiert, dann die Aktien, die werden eine Korrektur größer 30% erleben. Und wenn man sich die Zahlen von SanDisk anschaut, Wahnsinn. Extrem gut, Marge über 50%. Das ist noch nicht ganz Nvidia-Style. Das liegt natürlich auch an der Knappheit. Das haben wir ja auch bei den bei der Verkündung der Quartalszahlen einiger Max7-Werte gehört. Das ist einfach extrem knapp. Aber wenn ich mir die Charts von SanDisk und Hynix anschaue, das ist eine vorübergehende Knappheit wahrscheinlich. Dementsprechend, wenn ich hier noch investiert wäre, ich war leider nicht clever genug. Alle, die noch drin sind, Daumen hoch. Dann, ja, Leute, zieht die Stops nach. Wenn es euer Plan war, auch mal Gewinne mitzunehmen, das ist so steil. Aber die Zahlen waren schon extrem gut. Aber die Bewertung dieser Unternehmen ist eine vorübergehende Knappheit. Und hier wird es auch mal eine heftige Korrektur geben.
Ja, bei mir muss man jetzt wahrscheinlich auch piepsen oder alle Elon Musk-Fans sollten spätestens jetzt den Podcast ausschalten. Denn also Tesla hat Zahlen gebracht, Umsatzrückgang und dann zaubert Elon Musk halt wieder irgendwas aus dem Hütchen. Jetzt ist irgendwie die Nachricht rausgekommen, dass Musk erwägt, SpaceX, XAI und Tesla miteinander zu fusionieren. Die Tesla-Aktie ist gestern Abend, also am Donnerstagabend deutscher Zeit, nachbörslich im US-Handel noch um 3% gestiegen. Genau, das wäre natürlich ein Mega-Merger. Aktuell stand ja eher im Raum, dass SpaceX im Juni an die Börse gehen soll, was auch ein Mega-IPO gewesen wäre. Ich glaube, der größte aller Zeiten. Ich glaube, die hätten direkt mal eine Market Cap von um die 1,5 Billionen US-Dollar auf die Waage gebracht mit SpaceX. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber ja, also es ist halt irgendwie immer so bei Elon Musk. Also irgendwie die erst vollmundige Versprechung oder beziehungsweise großartige Visionen, dann wird das aber nicht so eingehalten, wird auch gar nicht mehr so richtig zur Rede beziehungsweise thematisiert. Und dann kommt halt irgendwas anderes wieder aus dem Hütchen, irgendein anderes Kaninchen, was er dann da rausholt und dann wieder den Kindern irgendwie so hinschmeißt zum Spielen irgendwie. Und ja, also ich habe da langsam ehrlicherweise bisschen genug. Also ich glaube, Tesla ist wieder reif dafür, dass es eigentlich ein Short-Kandidat ist. Ich glaube, dass diese Bewertung, die sie aktuell auch im Kontext mit anderen Konzernen auf die Waage bringen, lasse ich mich mal ganz kurz hier bitte mal nur das KGV für 2026 aufmachen. Das ist halt, das liegt halt bei 360. Es ist absurd. EV zu Sales knapp 15. Also Tesla ist das in meinen Augen nicht wert. Ich weiß nicht, ob da aus diesem Cybertruck irgendwas geworden ist. Optimus ist ja auch so eine Geschichte, die da immer wieder irgendwie kursiert, wo ich mich auch frage, also ja, so ein Roboter für den Hausgebrauch, ganz ernsthaft, welches fucking Problem löst das jetzt wirklich, was für die Menschheit extrem wichtig ist? Das autonome Fahren kommt auch nicht aus dem Quark. Jeder Tesla-Aktionär, have fun. Ich habe auch nichts gegen Elon Musk als Gründer. Ich glaube, dass er halt wirklich für diese frühphasigen Gründungen oder halt dieses etwas richtig krass nach oben hinzutreiben, dass er da halt perfekt ist, weil er halt auch so ein kreativer und irgendwie auch im positiven Sinne zerstörerischer Charakter ist. Aber als CEO von einem Fortune 500 Unternehmen, von einem der größten Unternehmen der Welt in puncto Marktkapitalisierung, absolut ungeeignet. That's my case. Alles, wie gesagt, sollte man alles piepen jetzt am besten.
Nö, finde ich nicht. Also ich habe, muss man auch nicht piepen, ich habe auch nichts gegen Elon Musk als Gründer, ich habe was gegen Elon Musk als Mensch. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen der Schwäche wäre, also original war es ja nur, erwägt Elon Musk SpaceX eine Fusion mit Tesla oder XAI. Wann fusioniert man ein Unternehmen? In der Regel ja nicht, wenn man davon ausgeht, dass alle drei ganz stark, was die Börse ja auch in der Regel lieber mag, ganz stark daherkommen. Ich glaube, xAI könnte nicht, dafür sind sie viel zu schwach separiert. Und insofern, SpaceX ist für viele ja das Filetstück. Sehe eher so aus, als ob man eine schwächere Corporate mit einer einem Investment, was jeder haben will, verbinden würde. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt so ein Zeichen der Stärke ist. Also er ist ein Magier der Märkte. Das ist zweifellos. Wenn mir heute einer sagt, Tesla steht in 3 Monaten bei 600, passt zu allen Narrativen. Insofern kann das passieren. Aber so kleine Warnzeichen, zum Beispiel, wo du sagst, Cybertruck, explizit darauf hinzuweisen, dass der Cybertruck jetzt eine positive Bruttomarge hat. Also eine positive Bruttomarge heißt noch nicht, dass du unterm Strich Geld gewinnst, aber das ist so...
Weil den Quark auch keiner braucht.
Du verdienst mit dem Cybertruck. Ich glaube, dass sie mit Merchandise mehr verdienen als mit dem Cybertruck. Also warum das erwähnen und hervorheben? Aber anyway, also zu viele Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Nur diese ganzen... Die Reaktionen, die dann manchmal kommen, weshalb du dann sagst, ja, das müssen wir wohl piepen, die Anhänger werden sich hier äußern. Da steht das dann so, als ob der ganze Rest der Welt, ich meine, wenn einer kommuniziert, versteht leider nicht, dass das ein Energie- und Softwareunternehmen ist. Oder versteht leider nicht, was er für eine Plattform hat. Weil der ganze Rest der Welt, bis auf uns Tesla-Jünger, tja, ihr seid halt Dussel.
Ich weiß schon, was da stehen wird. Er, der Timo, mag den einfach, den Elon Musk nicht.
Und nee, du hast ja zumindest noch gesagt, du hast ja nicht mal über ihn privat gesprochen. Das müsstest du ja zu mir schreiben.
Aber wenn man, ich werfe jetzt mal noch rein, wenn man aber den Aktienkurs und die Performance anschaut, dann hatten die auf Elon gehört hatten, schon recht.
Absolut. Also, absolut. Es ist ein Narrativstock. Und nochmal, wenn die Börse risk on ist und Cyberspace weitergeht und so weiter. Nochmal, ich habe charttechnische Signale gekauft. Ich führe 5-3. Aber die das fundamental erklären zu wollen, das finde ich schwierig. Es gilt aber auch für andere.
Es ist Elon. Stock. Ich hatte am Anfang unserer By the Dip, hatte ich mal vom Wall Street Journal eine Studie zitiert, dass Elon Musk immer, wenn es schwierig wird, dann ein Kaninchen am Horizont rauszieht und sagt, guck mal, das wird das Neue, jetzt halt Optimus, Robotik, Robotaxi, Energie, und die Aktionäre glauben es ihm und tragen das mit. Und das ist das von Tesla. Tesla würde ohne Elon Musk in diesem Ausmaß 0,0 funktionieren. Also das ist eine perfekte Symbiose und der Markt trägt es einfach mit. Das muss man einfach so sehen. Also so sehe ich es zumindest, ganz nüchtern.
Und ich finde, dass wir uns sogar noch relativ konstruktiv kritisch ihm gegenüber geäußert haben. Also ich glaube, also in inhaltlicher Hinsicht ist das, was wir quasi gerade gesagt haben, weniger steil als das, was zum Beispiel die Doppelgänger ab und zu. Also
ja, die mögen ihn aber nicht. Also gar nicht.
Jetzt wirklich abgrundtief. Nee, also wir sind uns da, glaube ich, einig. Wenn Elon sagt, wir machen ein Bestattungsinstitut Jaromir Abramalski und das machen wir im Weltall, dann ist das Ding erstmal 200 Milliarden wert. Also das kann er, keine Frage.
Jaromir Abramalski. Frische Wecker, die kann man ja handwarm. Nee, das ist jetzt ein Insider. Okay. Ja, machen wir an dieser Stelle Schluss, oder? Also, Zverev hat verloren. Elon Musk hat mal wieder gewonnen.
Wo ist Silber? Noch ein letzter Blick.
Wo ist es?
Bei 98, 84.
Aber als Dollar Silber. Oder bei minus 98?
Nein, als Dollar minus 14,67%.
Das wird ein spannender Tag heute noch werden. Voller Emotionen.
Genau. Also ja, wie gesagt, das werden wir weiter beobachten, auch weiter kommentieren. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Fühlt euch bei einigen Aussagen bitte nicht allzu sehr getriggert. Seid immer höflich, sachlich, konstruktiv untereinander, aber auch gerne uns gegenüber. Und genau, das wäre an dieser Stelle noch wichtig zu sagen. Und ich danke euch, Lars, Sebastian, hat Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Peace.